Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des Fakta Software Podcast. Heute ist Samstag, der 17. September 2011 und am Mikrofon ist, wie immer, Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. Wir sitzen hier zu sechst um den Küchentisch herum, denn es findet die Laberecke 2011 statt und werden uns im folgenden Podcast über aktuelle und weniger aktuelle Spiele unterhalten. Mit mir am Küchentisch sitzen zum einen Timo. Hallo Timo.
Hallo Christoph.
Hallo Fabian.
Hallo Christoph.
Hallo Daniel.
Hallo Christoph.
Hallo Dana.
Hi.
Hallo Tobias.
Hallo Christoph.
Ja, dann lasst uns doch gleich loslegen. Wir haben ausgelost und da sich jeder freiwillig für den ersten Platz gemeldet hat, fange ich an mit dem ersten Spiel. Ich habe in letzter Zeit vor allem Deus Ex gespielt. Da wird aber der Daniel noch drüber was sagen. Außerdem Space Marine. Allerdings habe ich da dazu im Test eigentlich auch schon alles gesagt gehabt. Und dann auch noch Tropico 4, was gar nicht so schlecht ist, wie es alle machen, die den Vorgänger gespielt haben. Klar, man kann sich darüber streiten, ob jetzt nochmal Vollpreis sinnvoll ist, wenn man Tropico 3 schon besitzt. Aber für sich genommen ist es definitiv ein super Spiel. Außerdem, sehr viel gespielt habe ich tatsächlich Doom. Es wurde ja vom Index genommen, Anfang September. Und da habe ich auch das First 15 Video gemacht und habe ich natürlich gleich sofort einfach weitergespielt. Ich meine, das Spiel kann man immer wieder spielen, meiner Meinung nach. Ja, die Steuerung ist heutzutage gewöhnungsbedürftig. Ja, die Grafik sieht nicht mehr so ganz high-end aus unter Umständen. Wobei ich sie tatsächlich schlechte Erinnerungen hatte. Man kann sich's doch noch anschauen, muss ich sagen, insgesamt. So schlimm ist es gar nicht. Und die Musik finde ich sowieso, also wer MIDI nicht macht, klar, aber der Soundtrack von Doom ist einfach super. Levelaufbau ist ein Labyrinth, man muss halt diese Keycard suchen und so, das ist schon ab und zu nervig, aber es macht einfach noch Spaß. Einfach klassisch, nur durch die Levels laufen, alles abschießen, was da ist, ohne viel Geschnörkel. Wie siehst du denn das, Timo? Würdest du Doom 1 heute noch gut finden?
Sicherlich ja, auf seine eigene Art und Weise, aus diesem Retro-Faktor heraus, na, da profitiert es mit Sicherheit. Also ein ganz klares Ja von meiner Seite. Jetzt muss ich aber trotzdem eine Gegenfrage stellen. Du hast ja, wie gesagt, Space Marines getestet und beklagst dich da über einseitige Level-Strukturen, einseitige Gegnermassen und so weiter. Schwärmst aber dann im nächsten Satz von Doom, das ja jetzt auch doch sehr überschaubare Abwechslung bietet, will ich meinen. Täuscht da nicht ein bisschen diese Retro-Romantik Tatsachen hinweg? Warum findest du Doom in dieser Hinsicht doch abwechslungsreicher und interessanter als Space Marine, das ja objektiv betrachtet dann doch mehr bietet?
Zum einen, weil ich eben von Space Marine tatsächlich einfach mehr erwarte. Klar, ich habe höhere Erwartungshaltungen als Space Marine gehabt, dass ich nur immer wieder in die Gegnermengen reingehe und alles niedermetzle. Hatte ich mir schon vorgestellt, dass da mehr Kombos möglich sind und ähnliches. Und bei Doom sind keine Schlauchlevel und so. Das sind richtig Labyrinthe, wo du dich wirklich drin verlieren kannst und so. Und die Gegner sind nicht, ja, KI gab's damals nicht wirklich, aber die Zusammensetzung der Gruppen und es ist auf den ersten Blick stupides Ballern, logischerweise. Klar, mehr macht man nicht. Aber es ist doch ein gewisser Anspruch da, den ich bei Space Marine nicht so wirklich habe. Da gehe ich in Fernkampf und dann mehr als auf mich zurennen können die meisten Gegner nicht.
Aber du hast die Möglichkeit zum Fernkampf. Schon wieder ein Pluspunkt für Space Marine. Bei Doom ist es, ich meine natürlich, altersbedingt viel, viel simpler. Aber du sagst ja, du hast einfach andere Erwartungen an Space Marine, womit wir ja eigentlich festhalten können, dass doch sehr stark subjektiv verfälscht ist, dieser Eindruck. Ja?
Ich würde einem Doom heutzutage auch keine 9-0 geben, sage ich ganz klar. Selbst mit aktueller Grafik würde ein Doom von mir keine 9-0 kriegen. Und ich meine, darauf willst du ja hinaus im Prinzip, oder?
Ich will darauf hinaus, dass du in hohen Tönen vom Spiel sprichst, das heute vielleicht eine Bewertung im Zweierbereich bekommen würde. Also zwei.
So, genau, das ist der Punkt. Ganz so extrem ist es ja nicht. Also es hat schon immer noch seine guten Seiten. Ich meine, die Kämpfe sind anspruchsvoll, auch wenn die KI dumm wie Brot ist. Ich meine, man rennt da nicht wirklich einfach so durch und kann das einfach so machen. Die Levelaufbauten, ja, man rennt zwar nur durch auf der Suche nach der Keycard, aber das Level-Design ist immer noch gut, also auch in heutiger Sicht und solche Details. Und die Abwechslung beim Waffenarsenal und bei den Gegnern selbst, das ist alles gegeben. Auch die Spiellänge, ich meine, mit Doom bist du eine halbe Ewigkeit beschäftigt, bis du allein die ersten drei Episoden durch hast. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt an Space Marine, das hatte ich im Test, ohne dass ich wirklich gehetzt habe. Ich habe tatsächlich versucht, diese ganzen Servo-Schädel und so zu finden, war ich nach 4 bis 5 Stunden durch. Also ich habe das im Test dann nochmal ein bisschen hochgerechnet tatsächlich. Atmosphärisch ist Space Marine, klar, Doom komplett überlegen, aber selbst hier kann ein Stück weit Doom auch immer noch mithalten. Ich meine, klar, heutzutage hat man immer die Angst wie früher vor diesen 2D-Sprites und so, aber die Atmosphäre erzeugt durch die Musik, durch die Schreie der Gegner, durch den Sound der Waffen, die Shotgun von Doom ist der Archetyp einer Shotgun, finde ich. So muss das klingen in dem Spiel.
Das, also nimm's mir nicht übel, aber genau jetzt hast du quasi für mich persönlich zumindest unterstrichen, dass es definitiv verfälscht ist, subjektiv, diese Meinung. Du kannst einfach MIDI, MIDI-Klänge haben natürlich diesen Retro-Faktor, ne? Dieses traditionelle, aber eine Shotgun aus hier Modern Warfare oder so hört sich einfach mehr wie eine Shotgun an als in Doom. So, und ich will gar nicht streiten, was jetzt objektiv das bessere Spiel ist, das kann, weil man kann es einfach nicht vergleichen. Mir ging es nur darum, dass du relativ schlecht über ein Spiel sprichst, das 6,5 Punkte bekommen hat, aber sehr positiv über ein Spiel sprichst, das wahrscheinlich nicht annähernd diese 6,5 Punkte bekommen würde.
Ich bestreite auch nicht, dass da gewisse Nostalgie dabei ist. Ich meine, wer das damals nicht mitgemacht hat und jetzt heute Doom spielt, der wird das ganz klar nicht verstehen. Es ist einfach so. Aber ich, trotzdem, wenn man sich auf das Spiel einlässt, ist mein Argument, ist es immer noch ein richtig gutes Spiel.
Ja, aber hast du nicht genau das gesagt, dass auch Leute, die es damals nicht gespielt haben, damit was anfangen können?
Ja, wie gesagt, wenn man sich das Spiel einlässt. In dem Moment. Ich gehe halt davon aus, dass das viele heutzutage nicht mehr können, weil sie von der Grafik abgeschreckt werden, von der Steuerung abgeschreckt werden und sowas.
Ja, und was bleibt da noch übrig, wenn du Grafik, Steuerung und alles wegnimmst?
Ein sehr guter Shooter, der auf das reduziert ist, was ein Shooter ausmacht.
Es bleibt übrig ein sehr reduzierter Shooter, der nicht ansatzweise vergleichbar ist mit Shootern, wie wir sie heute verstehen. Und genau das ist jetzt vielleicht auch der Punkt, wo wir uns eventuell darauf einigen können. Doom ist ein richtig gutes Spiel, gemessen an den Maßstäben seiner Zeit. Gemessen an den Maßstäben seiner Zeit ist Space Marines ein höchst durchschnittlicher Shooter. Vielleicht nur nochmal zum Verständnis, mir ging es lediglich darum, aufzuzeigen, dass Space Marines trotz seiner gegenwärtigen Durchschnittlichkeit vermutlich, wenn man den Nostalgie-Bonus abzieht, das bessere Spiel im Vergleich zu Doom sein dürfte.
Kann ich so voll und ganz unterschreiben. Also wer keine Lust hat auf 2D-Sprites und MIDI-Musik, der darf definitiv gerne zu Space Marine greifen. Wobei meine Empfehlung dann in dem Fall ist, kauft euch lieber Gears of War 3. Tobias, vom einen Aufreger zum nächsten. Du hast auch was Aktuelles gespielt. Und willst unbedingt was dazu loswerden, habe ich gehört.
Ja, ich habe mir die Woche gleich beim Release Trackmania 2 Canyon gekauft und ja, also prinzipiell kann man da nicht so echt viel Schlechtes sagen. Es ist mehr vom Gleichen, also wenn man im Spiel ist, merkt man kaum, dass es jetzt ein anderes Spiel ist als Trackmania United. Die Fahrphysik ist ein bisschen anders, man driftet wesentlich mehr als früher, aber ansonsten so von dem ganzen Drumherum, auch das Menü sieht fast gleich aus und ja, man fragt sich schon, wofür man das Geld ausgegeben hat. Und dann gibt's einen riesigen Aufreger für mich, der mir das ganze Spiel vermiest. Und zwar im Singleplayer, das konnte man auch schon bei Trackmania United, hat man auf den Strecken immer Trainingszeiten gemacht und dann konnte man offizielle Zeiten, die einem dann so Skillpunkte geben, gemacht. In Trackmania United musste man sich diese offiziellen Tries quasi kaufen für Coppers, die man dann auch für irgendwas bekommen hat. Das fand ich auch noch nicht optimal, aber ich fand's okay. Und jetzt muss man zwischen jedem offiziellen Try 5 Minuten warten. Einfach nur 5 Minuten lang Trainingszeiten hinlegen, seine Skills verbessern oder einfach warten, weil man sonst nichts mehr zu tun hat. Gerade bei Trackmania, wo es wirklich auf jede Kurve ankommt, wo jeder kleine Fehler versaut dir sofort jegliche Zeit. Und manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei. Und wenn man dann jedes Mal nach so einem blöden Fehler nochmal 5 Minuten warten muss, ist es einfach... Es raubt mir jegliche Motivation. Ich bin dann auch dazu übergegangen, einfach raus zu alt-tappen und im Internet rumzusurfen, bis die 5 Minuten vorbei sind. Und ich glaube, das ist schon ein Armutszeugnis für ein Spiel, wenn es solche Blüten treibt.
Ist diese 5 Minuten dann auf die einzelne Strecke oder dann global? Also du kannst auch keine Zeiten in anderen Strecken dann in der Zeit machen.
Ich glaube, die ist global. Der läuft ab und wenn du dann in eine andere Strecke gehst, hast du immer noch den Resttimer.
Da kann man sich wirklich fragen, was die sich dabei gedacht haben, was das für einen Sinn hat.
Ja, letztendlich kann ich sagen, dass auch ansonsten nicht viel Neues bringt und wesentlich weniger Inhalt würde ich nicht für 20 Euro Trackmania 2 kaufen, sondern einfach für 10 Euro bei Trackmania United zugreifen und da ist man ausgestattet.
Wie ist denn grafisch? Also wie groß ist das, schon ein großer Sprung oder merkt man das gar nicht so richtig?
Klar, es ist besser, aber ich finde, im Rennen selbst merkt man es kaum. Man ist so auf das Fahren konzentriert und so. Und ich finde es ja auch nicht so überragend, die Grafik, dass es mich umhaut. Nee, es ist nicht sehr toll. Es sieht in den Trailern wesentlich besser aus als bei mir und ich habe alles hochgestellt, also keine Ahnung.
Und schon online gespielt?
Ja, und da ist auch alles beim Alten. Man spielt halt mit Dutzenden von Leuten auf einer Strecke und jeder fährt für sich halt seine Zeiten und wer am Ende die schnellste Runde hat, hat gewonnen, also wie immer.
Auch der Editor wieder enthalten?
Ja, den habe ich mir aber noch nicht angeschaut.
Ja, kann nicht sein, dass ich mich irre, aber war es nicht so, dass jetzt der Editor im Trackmania Canyon auch tatsächlich nur die Bauteile für dieses Canyon-Setting bietet?
Ja, selbstverständlich, es gibt nichts anderes.
Also deutlich abgespeckt im Vergleich
ja, zu ja, auf jeden United. Fall, deswegen sage ich auch vom Umfang her lieber zu United greifen. Und warten, wie sich Trackmania 2 noch entwickelt. Ich weiß ja nicht, wie es da weitergeht, ob das dann als DLC kommt, der Rest, oder weiß ich nicht, keine Ahnung.
Es wird auf jeden Fall noch was kommen, da kann man sich sicher sein, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall.
Daniel, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast angeblich Deus Ex Human Revolution gespielt.
Ja, angeblich. Was ich da gespielt habe, ganz genau weiß ich nicht. Nein, also ich habe es mir letztendlich auch zum Release dann geholt, also eigentlich noch so 2-3 Tage vorher bestellt, obwohl ich eigentlich warten wollte, weil ich mir nicht ganz so sicher war, ob mich das Setting, was ja vor dem ersten und zweiten Teil gesetzt ist, so anspricht oder überzeugen kann. An sich muss ich aber sagen, bin ich seit langem mal wieder Spiel verfallen gewesen, habe das eigentlich immer so am Stück, also immer jeden Abend angeschmissen und mich damit auseinandergesetzt. Bekannt von einer Spielzeit zwischen, ich sag mal, es werden so zwischen 40 und 50 Stunden gewesen sein, reden und unterm Schnitt bin ich positiv, auch überrascht, muss man sagen, also dass dass Eidos Montreal das so hinbekommen hat, dass ja, das ein glaubwürdiges Spiel ist, also die Welt glaubwürdig präsentiert wird. Die Geschichte ist vernünftig zusammengesponnen, bietet aber ab einem gewissen Punkt jetzt nicht mehr sonderlich viele Überraschungen. Es ist recht linear, also vergleichsweise linear, aber das hat man ja oft bei den Spielen, also wenn es da wieder um das Thema Entscheidungsmöglichkeiten geht, da hatten wir auch mal letztes Jahr drüber gesprochen, was halt eben mehr Schein als Sein ist, wie das so oft bei den Spielen ist, was da vorgegeben wird, aber es geht ja eigentlich um die Atmosphäre und da stimmt eigentlich alles. Grafisch bei dem Spiel haben sich viele wohl, aber die gibt es ja immer, die dann sagen, okay, Grafik ist nicht auf dem Stand der Dinge. Ich muss sagen, das Spiel macht da alles richtig, weil das ganze Design passt.
Es ist halt sehr gelb.
Es ist sehr gelb, ja. Also das hat, als hätte man so einen Gelbfilter drüber gelegt und hat ein bisschen viel davon abgekriegt, aber im Großen und Ganzen passt das alles ziemlich gut zusammen. Ja, und auch bei der Sache Open World, sage ich jetzt mal, und wie das in dem Spiel zusammengesetzt ist, dass es einem da auch natürlich nur vormacht. Man hat halt eben viele Wege oder halt eben Bereiche, in denen man sich bewegen kann. Letztendlich kommt aber bei einem Abschnitt, sage ich mal, Abschnittwechsel immer diese auffällige Frage, weil man wird jetzt hingebracht und möchte man das wirklich tun, denn danach kann man erstmal nicht zurück zum Vorherigen, aber das, denke ich mal, das ist bei den Kapazitäten ganz normal und wenn man eine Story wie die in Deus Ex so erzählen möchte, wenn es so vorgesehen ist, dann führt da, denke ich mal, keinen Weg dran vorbei.
Wir hatten ja den ganzen Tag schon drüber diskutiert. Deus Ex ist zwar ein gutes Spiel, aber wir haben auch viel auf hohem Niveau gemeckert den ganzen Tag, muss ich sagen. Vor allem, also der größte Kritikpunkt sind die Bossgegner, weil du als Schleicher keine Chance hast in dem Moment. Also du musst Waffen auspacken, du musst in dem Moment wirklich drauf holzen und dir vorher dich eindecken mit allem, was rumliegt, sonst hast du keine Chance.
Ja, das Spiel gibt einem in der Hinsicht wirklich nicht das Gefühl, dass man in Bezug auf Spielart und Weise eigene Meinung haben darf, so blöd das klingt, oder halt eben sich entscheiden darf, weil letztendlich vor den Endgegnern oder gut, das war später im Spiel, aber schon beim ersten, dann hat man die Sachen, womit man letztendlich den Gegner bezwingen kann, hat man dann da rumliegen, in der Gegend rumliegen, was halt eben auch killt ein wenig die Atmosphäre, wenn man sich ja letztendlich beim Spiel Gedanken macht, was nehme ich mit, anfangs noch, was passt ins Inventar, was man, denke ich mal, oder was jeder, der es spielt, sehr schnell ausgebaut haben wird auf alle Slots. Aber am Ende wird einem dann schon klar, okay, wenn du jetzt nicht die, wie du sagtest, die großen Waffen auspackst, dann tust du dir ja mit den Gegnern schwer. Und das ist auch dieser Punkt, dass dann erstmal herauskristallisiert werden musste vom Entwickler, dass diese Bosskämpfe halt eben nicht zählen, als wenn man sich jetzt dazu entscheidet, wie ich versucht habe zu spielen, hat irgendwie nicht geklappt am Ende, aber dass man keinen töten will, das ist ja bei Deus Ex schon immer so ein Thema gewesen, dass man es komplett ohne Kills machen kann, wundert man sich dann über die Bosskämpfe, wenn man nicht weiß, dass diese davon ausgeschlossen sind. Und da hat mir auch die Entscheidungsmöglichkeit gefehlt, dass es einfach nur diesen Weg gibt, du musst jetzt den Boss nicht nur besiegen, sondern du tötest ihn damit definitiv. Und das war schon ein bisschen, also man hat, es hat sich arcademäßig angefühlt, das machen wir jetzt rein, damit da so ein typischer Bosskampf drin ist. Und das passt dem ganzen Spiel überhaupt nicht.
Ja, eine Frage von mir dazu. Ich habe es leider noch nicht gespielt, obwohl es mich sehr, sehr interessiert. Was ich aber so gelesen habe, ist es ja so, dass während einem normalen Spiel, also abseits der Bossgegner, das Vorgehen mit Waffengewalt deutlich schlechter bewertet wird hinsichtlich der Spielfortschritte im Skilltree oder wie man es jetzt nennen mag, als das zurückhaltende und schleichende Vorgehen. Dass es vielleicht die Bossgegner vielleicht einfach nur eine Abwechslung sind in diesem eigentlich vielleicht unbewusst präferierten sonstigen Spielablauf, wo man dann doch vielleicht eher passiv vorgeht. Ja. Das vielleicht quasi ein Zugeständnis an den kommerziellen Spielmarkt ist, ne, dass es vielleicht Höhepunkte zwischendrin gibt, wo einfach nur geballert wird, wohingegen der Rest des Spiels das friedlichere Vorgehen eher belohnt wird. Also ist das so? Stimmt das, was ich da gelesen habe? Also
ja, es ist basiert auf den Erfahrungspunkten, die man sammeln muss, um letztendlich seine Augmentation, die einem halt eben weitere Eigenschaften geben, also stärkere Eigenschaften dem Spielcharakter. Man kriegt, im Durchschnitt kriegt man mehr Punkte, wenn man das Spiel halt, ich sag mal, mehr erkundet, und dazu zählt halt eben auch, möchte ich eine Vorgehensweise haben, dass ich alles einfach niedermähe, womit ich mir halt eben na selber keinen Gefallen tue, und das merkt man bei dem Spiel sofort. Also es gibt halt eben bei dieser Punkteverteilung definitiv mehr, wenn man die Gegner nicht einfach umlegt, sondern wenn man sagt, man schaltet sie nur aus, hat man für diese Vorhergehensweise einen kleinen Boni. Und die andere Sache, die noch hinzukommt, ist, also weil du gesagt hast, das ist dann vielleicht so gewollt, um eine Abwechslung zu haben. Da müsste ich mich jetzt fragen, also ich möchte definitiv einen zweiten Spieldurchlauf machen, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt nicht dieses klassische, ich schleiche da durch und versuche keinen umzubringen, wie das dann für mich dann noch zusammenpasst, wenn ich jetzt ganz genau weiß, es wird beim Endgegner eine Riesenballerei und ich baller mich aber auch durch den Rest des Spiels, dann passt das ja auch nicht mehr zusammen, da ich dann sage, okay, dann ist es komplett auf nur ballern, und man merkt im Spiel wirklich an, dass es nicht darauf ausgelegt ist, die Möglichkeiten sind da. Aber es ist nicht, also die Spielmechanik fühlt sich nicht danach an, dass es auf diese Wege, auf dem Ballerweg, und das jetzt mal so zu ausgelegt ist.
Es gibt auch gar nicht so viele Augmentationen, die wirklich auf Ballern so richtig ausgelegt sind. Und selbst wenn du ballerst, also wenn du dich den ganzen Level leerst, kannst du trotzdem dann später noch durch die Lüftungsschächte gehen und die Erfahrungspunkte sammeln. Also das ist nicht ganz zu Ende gedacht, finde ich, in dem Moment.
Also wäre es jetzt vielleicht doch gar nicht so dreist zu behaupten, dass das Spiel von den Entwicklern eher als Schleichspiel vorgesehen war, primär zumindest, und diese Bosskämpfe dann vielleicht nur als kleine Abwechslung zwischendrin gedacht sind.
Ja, könnte man so aufpassen. Wobei ich halt, also mein Gefühl nicht war, dass es so, also für mich hat mehr Atmosphäre insofern schon gekillt, weil ich gesagt habe, da wären die Optionen schön gewesen. Man hat immer so viele Möglichkeiten bei, ich nenne sie jetzt mal einfach den normalen Dialogen, also ich sag mal, das sind aber auch Schlüsselstellen im Spiel, die verschiedene Ausgänge haben können. Letztendlich linear bleibt das Spiel, ganz klar. Aber bei den Bosskämpfen, man wird reingeworfen werden und gesagt werden, so, es gibt jetzt nur diese eine Option, und die ist nicht, dass du clever bist du clever vorgegangen und hast dich nicht sehen lassen, und am Ende stapft dann dieser tolle Schleicher Adam Jensen da rein in der Halle und steht dann da vor den Bösewichten, die ihn dann sofort ausmachen und unter Beschuss nehmen. Es ist dann halt, macht nicht so immer, also das funktioniert nicht so richtig, so wie ich mir das dann vom Setting her vorgestellt habe, wie es hätte passen können.
Okay, dann Stichwort Atmosphäre. Zwei Fragen habe ich noch. Es soll ja eine Stadt simuliert werden. Ich glaube, Detroit. Ja. So, und jetzt alle Bilder, die ich gesehen habe, waren total leer, also keine Passanten oder so. Waren das einfach nur schlechte Screenshots oder ist es tatsächlich so, dass nicht das Gefühl aufkommt, man befindet sich in einer belebten Stadt? Und das Zweite wären dann noch diese langen Ladezeiten, von denen ich gehört habe, in den zwischen den Levelabschnitten.
Also die Ladezeiten sind ratzfatz, ja. Definitiv. Da wartest du nicht
durch lang. Den ersten Patch, glaube ich, der halt schon ziemlich zum EU-Release kam der ja schon. Also die US kam es ja irgendwie 2-3 Tage vorher und da habe ich auch von langen Ladezeiten bis zu, manche haben gesagt bis zu 40 Sekunden, aber bei mir handelte es sich auch um Ladezeiten zwischen 10 und 15 Sekunden.
Vielleicht. Ja, also Ladezeiten sind kein Thema. Wegen der Stadtatmosphäre, es stehen schon viele rum und laufen auch ein bisschen, aber dass das jetzt, so wie du das meinst, so richtige Atmosphäre aufkommt, finde ich nicht unbedingt. Dafür ist es dann doch zu statisch.
Also da muss ich sagen, dass man schon sich da fragt, Technikstand, ob man da nicht hätte, also schon mehr Leben einhauchen können, weil nach dem x-ten Hobo, dem ich auf der Straße über den Weg laufe, anspreche und er mir sagt, dass er, weiß nicht, besoffen ist oder dass ihn jemand umbringen will oder die x-te Businessfrau in, ja, die da rumläuft und letztendlich nur zwei Sachen immer zu sagen hat, einen Charakter sozusagen zweimal ansprechen kann und dann wiederholt sich der zweite Satz dann nur noch. Es ist da schon sehr, also abwechslungsreich nicht. Die Figuren, die sind teilweise, sehen dann ähnlich aus, sind auch an bestimmten Stellen einfach platziert. Es ist nicht so, dass viel Bewegung in der Umgebung drin ist von den NPCs aus.
Und erschwerend kommt einfach noch dazu, dass diese Städte eigentlich gar nicht wirklich groß sind. Ich meine, du hast 2-3 Straßen und das war's.
Ja, größere Straßen und das, also man arbeitet sich insofern eher durch Ebenen, statt dass man dann immer noch da eine Kanalisation hat und man noch so kleine Bereiche hat, wo man sagt, man kann jetzt noch in bestimmte Apartments hinein, also so mehrere Etagen noch, aber ansonsten, es vermittelt einem jetzt nicht unbedingt auf lange Sicht so eine Open-World-Gefühl. Manche Spiele sind ja so ausgelegt, dass man sagt, man hat das Gefühl, zumindest in der offenen Welt sich zu bewegen und das legt sich in Deus Ex eigentlich innerhalb der ersten Spielstunde, sage ich mal, dass man ein bisschen rumgelaufen ist, dann schwindet das sofort.
Gerade das, was du meintest mit den Leuten, ich meine, du siehst einen, du triffst einen und läufst 5 Meter weiter und da steht einer, der genauso aussieht wie der von vorhin. Und es gibt vielleicht 5, 6 verschiedene Leute und das ist alles gleich. Und am nervigsten fand ich diesen Typen, der diese Predigt da gehalten hat. Und wenn du dich da länger als eine Minute aufgehalten hast, der hat einfach immer wieder das Gleiche gelabert. Ja, also am Stück, der hat vielleicht 5 Sätze gesagt oder so und es nervt halt.
Das sind dann schon Sachen, wiederum Versuche, um da ein bisschen Leben einzuhauchen, um mal so eine andere Situation da ins Spiel zu bringen. Allerdings fehlen dann so Sachen wie, ach nee, das Spiel darf ich ja nicht nennen. Hätte ich jetzt ein schönes Beispiel oder so als Vergleich genommen, sehr gerne. Aber dass sich dann halt eben nicht ein Pulk Menschen dann auflöst, nachdem dann da jemand eine Hassrede geschwungen hat, sondern dass die halt eben weiter da rumstehen und natürlich nach dem x-ten Mal daran vorbeilaufen, stehen sie immer noch da und der Dialog wird immer wieder abgespielt. Aber ansonsten ist das Spiel ja auch, sag ich mal jetzt, nicht bewusst so ausgelegt, dass man sich lange irgendwie in den Umgebungen aufhält, sondern es entwickelt sich dann schon eher so, dass man viel rumgeschickt wird. Und da hätte man allerdings darauf achten können, dass bei diesen Laufwegen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung gebracht wird, weil man hat ja auch teilweise gezwungenermaßen die Ladezeiten, wenn man noch in bestimmte Gebäude reingeht. Und da hätte man vielleicht ein bisschen schaffeln können, dass man sagt, okay, kommt man das nach der und der Mission mal wieder nach draußen, dass dann was anderes los ist. Das passiert aber nur bei ganz bestimmten Momenten in der Story, dass dann neue Sachen platziert werden, dass dann irgendwie ein Aufstand ist, der sich dann entwickelt in der Zeit und dass dann Bereiche abgeschlossen sind, da auch mal andere Figuren rumstehen, was anderes sagen, aber das nur zu diesen Schlüsselmomenten.
Für mich als Außenstehender, der ja wie gesagt das Spiel noch nicht gespielt hat, hört sich das jetzt alles ziemlich negativ an, gerade für ein Spiel, das ja maßgeblich von seiner Atmosphäre und auch von seiner jetzt nicht unbedingt unrealistischen Geschichte profitieren will oder profitieren könnte. Trotzdem empfehlt ihr das Spiel?
Definitiv, es schafft halt wieder mal das Kunststück, dir in den entscheidenden Punkten die Freiheit zu simulieren, die eigentlich gar nicht so wirklich vorhanden ist. Also dass du eben in den in den Quests und so die Möglichkeit hast, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie sich, Vorsicht, Spoiler, am Ende gar nicht auswirken und du dann nur einen Knopf drückst, um das Ende auszuwählen. Auch noch so ein dicker Kickpunkt, Spoiler Ende. Und man bewegt sich jetzt nicht viel offen auf der Straße, aber du bist trotzdem unterwegs, schaust, wo ist der nächste Lüftungsschacht, wo kannst du die nächste Wohnung rein und so. Das ist schon, wenn du es wirklich als Schleicher spielst, hast du von dem Spiel viel. Wenn du aber ballend durchgehst, dann geht sehr viel verloren.
Ja, würde ich so eigentlich nur unterschreiben. Man ist halt wirklich, also das Spiel lebt eigentlich davon, dass man die Augen offen hält, dass man halt eben so viel wie möglich erkundschaftet und das merkt man halt eben, was wir vorhin gesagt haben, mit den Erfahrungspunkten, die man bekommt, das wird halt eben durch und durch im Spiel belohnt. Also teilweise so, dass man sagt, man ist eigentlich schon komplett durch so einen Komplex durchgelaufen, hat sich um die Gegner gekümmert und auf dem Rückweg merkt man, hinter dem Getränkeautomat ist ja noch ein Lüftungsschacht und den nehme ich jetzt mit, weil ich halt eben noch gucken möchte, ob dahinter was ist, was ich übersehen habe. Und dann gibt es dafür dann noch nachträglich Punkte.
Okay, letzte Frage, weil sonst wird es ein bisschen viel zum Deus Ex. Ihr sagt, es gibt viel zu entdecken. Ist das Entdecken auch reizvoll oder ist das so ein bisschen aufgesetzt aller Achievements? Aber ich bin ja so der Typ, der spielt ein Spiel durch und wenn er nur 20% aller Achievements hat, dann ist mir das gerade egal. Oder ist es bei Deus Ex so, dass auch Leute wie ich von sich aus dann diesen Drang entwickeln, möglichst viel zu entdecken?
Bei mir hat sich das insofern ja dadurch geäußert, dass man ja auch, es war auch immer ein Reiz, im ersten Spiel, sage ich mal, und wenn es nur die Computer waren und da zu lesen, was da für Dialoge stattfinden, was da für Konversationen sind und vielleicht noch irgendwie ein kleines Gimmick mitnehmen zu können, dass man da noch ein bisschen eine kleine Zwischenstory hat oder eine Hintergrundstory. Und das ist in einem neuen Deus Ex auf jeden Fall gegeben. Also ich hatte, und wenn es nur die Spam-Mails gewesen sind, über die ich mich jedes Mal herzhaft amüsiert habe oder halt eben E-Mails unter den Mitarbeitern von der Polizeistation oder von selber in der Firma, wo man angestellt ist, wo die Spielfigur angestellt ist, da nur diese E-Mails zu lesen und Konversationen zu verfolgen und das allein macht schon sehr viel aus in dem Spiel.
Und du freust dich auch ab und zu, es kommt leider nur sehr selten vor, wenn dann quasi doch die Rückbezüge auf deine Aktionen sind. Ich meine, das klassische Beispiel ist, dass du in der Damentoilette warst und dann sagt der Typ halt, ja, Kollege, raus, so ungefähr. Aber auch, wenn dem Gebäude quasi alle Zimmer neu räumst, dann gehen plötzlich, wenn du wieder reinkommst, die E-Mails los von wegen, ja, hier ist Diebstahl und so. Solche Momente sind schon cool. Aber es geht halt wirklich nur darum, die Erfahrungspunkte zusammen, die Gegenstände, die da rumliegen und ja, die E-Mails zu lesen. Also mehr ist es in dem Moment nicht.
Ein besagter Kollege, Francis heißt die Spielfigur, sagt dann in etwa, dass er nicht wüsste, dass nach dem Unfall, nach der Augmentation, dass man zu einer Frau operiert worden ist und man entsprechend sich nicht in der Damentoilette aufzuhalten habe. Klar, also und die haben versucht, da von Deus Ex dann viel einzufangen. Vieles, was auch gelungen ist und anderes, wo, naja, Stichwort Augmentation, aber ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten, wo man sagt, ja, da sind Sachen bei, die braucht man nicht, um das Spiel durchspielen zu können, sondern die sind irgendwie noch als Eingabe und zur Atmosphäre.
Zusammenfassend, Deus Ex ist ein würdiger Nachfolger, definitiv besser als der zweite Teil. Und wer auf diese Art von Spiele spielt, sollte auf jeden Fall zuschlagen. Also wir meckern hier auf sehr hohem Niveau.
Ja.
Fabian, was hast du denn in letzter Zeit so gespielt?
Ja, also mein aktuellstes Spiel war Duke Nukem von Mai, Juni, wann kam er raus? Weiß nicht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, die Monate.
Juni war es.
Ja, also ich habe das Spiel zum Release gekauft und ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß.
Ich auch, ich habe hier eine 8,5 gegeben, aber das haben viele Leute nicht wirklich verstanden.
Also ich kann es durchaus nachvollziehen. Von meiner Seite hätte es ungefähr ein ähnliches Urteil gegeben. Es ist ein bisschen Luft nach oben, ein paar Sachen habe ich vermisst, aber insgesamt gesehen habe ich um einiges mehr Spaß als bei den von offizieller Seite oder von der Presseseite gelobteren Spielen wie Call of Duty oder so, die mir relativ langweilig in Erinnerung sind.
Ja, wird auch mal konkret. Ich meine, in meinem 6-seitigen Test habe ich mich ja schon drüber ausgelassen. Jetzt würde mich natürlich eine andere Meinung interessieren in dem Moment.
Ganz klar muss man sehen, ich habe natürlich auch die leicht rosarote Brille auf. Ich habe von Anfang an auf das Spiel gewartet und ich habe bis zum Ende dran geglaubt, dass es rauskommt. Abgesehen davon stehe ich aber auf Oldschool-Shooter. ich finde diese Welt, in der der Duke lebt und ohne großes Palaver oder du bist jetzt in eine außergewöhnliche Situation geworfen, sondern einfach, du bist einfach der coolste Typ auf Erden. Punkt. Hier hast du Waffen, da sind die Bösen, mach sie lang.
Ja, wo wir dann wieder quasi unseren Sprung zurück zu Doom bringen würden, oder?
Ich würde sagen, also nachdem ich Doom damals auch nur rudimentär gespielt habe und nicht mal eine Episode durchgespielt habe, ich denke auch Doom würde mir heute mehr Spaß machen als Call of Duty.
Aber objektiv gedacht hat doch der Duke auch einige Vorzüge. Ich meine, in einem Call of Duty rennst du durch, ballerst alles ab, rennst von Zwischensequenz zu Zwischensequenz im Prinzip und im Duke hast du noch diese Abwechslung drin. Klar, du hast die erste halbe Stunde keine Waffe, aber lebst in dieser Zeit eben vieles Lustiges anderes und die Liebe zum Detail in dem Moment und die, eben auch die Abwechslung, du fährst, schrumpfst dich zusammen, läufst durchs Level, dann fährst du mal Buggy durch die Gegend und sowas, das gibt's in heutigen Spielen gar nicht mehr so wirklich.
Eben, das habe ich auch lange Zeit vermisst und gerade der Anfang vom Spiel, das ist eigentlich ziemlich cool, weil die Waffe fehlt, aber die Bösen schon da sind. Man wartet jetzt 14 Jahre auf das Spiel, man will eigentlich nur die Shotgun haben und endlich dem Pickup die Rübe vom Leib schießen. Geht aber noch nicht, man hat erstmal nur die Fäuste und muss sich dadurch sein eigenes geheimes Bad Cave oder was auch immer, das Duke Cave, da rumschlagen. Kann ein bisschen Basketball spielen. Gut, war für mich Jux und Dollerei. Also das bisschen Spielvorteil, was man dadurch kriegt in Form von mehr Lebensenergie, ist bei dem Spielprinzip mit dem regenerierenden Leben, finde ich, nutzlos. Aber ich fand es trotzdem lustig. So Kleinigkeiten eben. Die Spielwelt zu entdecken und auch ein bisschen Interaktivität. Das ist bei aktuellen oder bei anderen Spielen eben gar nicht gegeben.
Ja, definitiv. Man läuft auch mit offenen Augen durch die Levels, weil man eben weiß, da könnte vielleicht doch noch irgendwas sein, wo man benutzen kann und dann vielleicht auch eben dafür belohnt wird in dem Moment. Es ist einfach trotz nur Beschränkung auf zwei Waffen und eben dem Kritikpunkt, dass es die Lebensenergie sich wieder auffüllt, es hat einfach seinen ganz eigenen Charme, den heutzutage solche Spiele einfach nicht mehr so wirklich entwickeln, weil alles so voll auf Realismus getrimmt ist.
Das sehe ich genauso. Ja, die Kritikpunkte sind natürlich regenerierendes Leben und so, hätte ich mir auch anders vorstellen können. Teilweise sind klare Defizite zu sehen, die vermutlich mit der Cross-Plattform-Entwicklung zusammenhängen. Gut, ist halt so, muss man leider mit leben.
Deswegen hat es ja auch nur eine 8,5 bekommen.
Eben, es ist noch Luft nach oben.
Wie fandest du den Multiplayer im Vergleich zum Original?
Der Multiplayer hat mich leider bitterböse enttäuscht. Das alte Duke haben wir ziemlich lang im LAN gespielt und es war immer sehr lustig. Der aktuelle Multiplayer, der ist vom Spieltempo eindeutig zu langsam und was wirklich das Spiel kaputt macht, ist das Waffenaufsammeln. Dass man da eine Waffe auf den Boden schauen muss und eine Sekunde lang oder zwei Sekunden lang die Aufnehmen-Taste drücken muss, bis man dann endlich die neue Waffe, die auf dem Boden liegt, in den Händen hält. Bis dahin hat man aber leider schon 5-mal den Raketenwerfer vom Kollegen im Rücken und spawnt neu. Also das hat für mich eindeutig keinen Spaß und keinen Reiz gemacht.
Findest du, dass es sich gelohnt hat, so lange drauf zu warten? Ja, eben. Ich meine, also würdest du sagen, das war es wert, ich habe gern so lange gewartet, das Spiel war so toll, ich fühle mich erfüllt, keine Ahnung.
Die Wartezeit ist nicht zu entschuldigen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, oder Fabian?
Nee, das ist nicht zu entschuldigen, das will ich auch gar nicht.
Man sollte aber auch das Spiel dafür nicht einfach bestrafen, so. Hier, du hast 15 Jahre Entwicklung, du musst das und das bieten. Das finde ich meiner Meinung nach, macht mir irgendwas falsch in dem Moment.
Eben, und ich meine, im Endeffekt ist das Spiel nicht die 14 Jahre alt, die es gedauert hat. Das Spiel ist um einiges jünger. Es war auch schon vor einiger Zeit fertig oder mehr oder weniger fertig. Da lief halt einiges schief. Ich denke, Leute, die es verbockt haben, die wissen, was schief gelaufen ist. Vielleicht wird es in der Zukunft besser laufen. Ich habe nicht gerne so lange auf ein Spiel gewartet. Ich hätte auch liebend gern schon 5 oder 6 Spiele auf dem PC gehabt in der Zeit. War halt leider nicht so. Ich musste halt einfach so lange warten und dann war es endlich da und ich habe mich gefreut.
Ich denke so, was dem Duke anlastet, ist ein wenig so, ist es vielleicht eine Sache der, muss man jetzt nicht sagen, Nostalgie, kann man auch jetzt drüber streiten, ob das mitmischt oder nicht, aber ist der Duke vielleicht nicht einfach so eine Sache, so ein 90er-Ding, so vielleicht wie Beavis und Butthead, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber die wurden dann auch nochmal irgendwann jetzt wieder zum Leben erweckt und wo ich mich dann frage, ist das vielleicht eine Sache, die funktioniert halt in der Zeit super gut und für auf später ist es halt, ich meine, dass man es nicht für voll nehmen darf und dass es halt sich halt eben selbst total parodiert, dass es sich selbst auf den Arm nimmt, ist klar, aber ich habe es mir bisher noch nicht angeguckt, muss aber sagen, was den Duke schon im ersten Spiel ausgemacht hat, also nicht in einem Jumpman, sondern auch immer im Shooter, im 3D. Diese Sache mit Interaktionsmöglichkeit auch, das hat das Spiel schon ausgezeichnet. Und das ist ein Punkt, wenn ich jetzt gerade so in diesem Moment drüber nachdenke, was viele Spiele auf jeden Fall vermissen. Wo ich mir jetzt zum Beispiel hätte vorstellen können, bei meinem Deus Ex, während ich das Spiel, kann man dann nicht, wenn man so schon so Zukunftsvisionen hat, irgendwie mir noch mehr zeigen, die gar nicht für die Story oder sonst was relevant sind, sondern die einfach da sind, die einfach in der Umgebung sind, so wie ich beim Duke halt eben auch, was weiß ich, diverse Objekte benutzen kann und dazu, und wenn es nur ein Spruch ist, noch irgendwas kommt, so, da kann ich bei Deus Ex dann einen Wasserhahn anmachen und dann hört es auch schon auf und na gut, ich darf die Türen öffnen. Und
die Zeitungen lesen.
Und die Zeitungen lesen, die irgendwo hier und da mal rumliegen, und beim Duke, und wenn es halt eben Sachen, total sinnfreie Sachen sind, es macht trotzdem Laune und es zeigt trotzdem, man hat dann auch was eingebaut und man kann immer wieder was Neues finden. Das versuchen viele Spiele halt eben nicht. Oder nehmen wir jetzt mal so ein Call of Duty. Das hat seine festen Skripts. Die sind so vorgesehen und eigentlich was so drumherum ist oder noch Kleinigkeiten, ob die keiner will oder ob einfach die Masse an Spielern oder der überwiegende Teil nicht drauf achtet, frage ich mich dann schon. So, aber ich kann mir vorstellen, dass das den Duke ausmacht und ich werde den mir auch aufgrund dessen auf jeden Fall noch anschauen.
Ja, genau, also eigentlich will ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber der Grund, warum ich es mir jetzt letztlich gekauft habe, ist genau dieser, dass man deutlich mehr Interaktionsmöglichkeiten hat. Und ich will es gar nicht wiederholen. In vielen Shootern beschränkt sich die Interaktion auf den Gegner und sich selbst. Ne? Also auf diese Wechselwirkung bei Duke hat man viel mehr Möglichkeiten. Was mich ein bisschen stutzig gemacht und auch enttäuscht hat, war diese Demo-Version in diesem Canyon oder was auch immer das war. Da ist A, die Technik richtig negativ hervorgestochen und auch das Level-Design war richtig schwach. Das ist jetzt noch ein bisschen der Punkt, an dem ich mich überraschen lassen muss, ob das Spiel seinen guten Anfang in diesem Duke Cave, wie du es genannt hast, Fabian, ob es den durchziehen kann bis zum Ende oder ob vielleicht das Level ist ein Nachlass mit der Zeit.
Also mit der Demo haben sie sich absolut überhaupt keinen Gefallen getan. Das eigentliche Spiel ist ganz anders, der größtenteils der Zeit.
Ja, das sehe ich auch so. Die Demo-Version, das war zwar ein oder eineinhalb Level aus dem fertigen Spiel zwar genommen und als Demo präsentiert, aber das kam kein richtiges Duke-Feeling auf in der Demo. Ich fand die auch relativ schwach und war dann sehr, sehr positiv überrascht von dem fertigen Spiel, dass es eben einiges besser war als die Demo-Version.
Vielleicht nochmal kurz Punkt zum Daniel. Es spielt schon tatsächlich eine Rolle, dass es der Duke ist. Der Humor würde in einer anderen Situation einfach nicht funktionieren. Das könnte man heute einfach nicht bringen.
Ob man es heute nicht mehr bringen könnte, das will ich jetzt mal im Raum stehen lassen, aber was auf jeden Fall stimmt ist, und deswegen ist mir letztlich auch egal, wie gut das Level-Design ist, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass mir das Spiel gefallen wird, eben weil der Duke eine Marktlücke, will ich fast sagen, bedient. Man kann jetzt darüber streiten, ob das eine 90er-Jahre-Sache war oder ob es einfach in Vergessenheit geraten ist, aber heute trotzdem noch ankommen würde, wenn es dann Produkte dafür gäbe, aber ich will einfach diesen Humor, ich will politisch inkorrekte Späße haben, markige Sprüche, Sexismus, alles, das gibt's eigentlich nur beim Duke und das gerade deswegen, ganz egal von Level-Design, Technik und so weiter, das bietet mir nun der Duke und deswegen bin ich auch sehr sicher, dass ich trotzdem Spaß mit dem Spiel haben werde.
Ja, da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Also das Spiel hätte mir wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht als die anderen, die modernen Shooter, wenn es nicht der Duke gewesen wäre. Auch wenn es, keine Ahnung, XY im Weltraum gewesen wäre. Hätte ich allein von der Idee her, von dem Humor her und ja, dieses Oldschool-Feeling hätte ich besser gefunden. Dass es der Duke ist, war natürlich noch eine Schippe draufgelegt. Und ja, was der Daniel gesagt hat, es wäre vielleicht ein Ding der 90er, aber also bei mir geht es so, alle aktuellen Shooter gefallen mir nicht. Weil es ist, ich finde es sehr stupide und sehr vorhersehbar. Und einfach nur eine Gegnerwelle und Gegnerwelle und Gegnerwelle, die so lang spawnt, bis man den nächsten Trigger auslöst, das reicht mir einfach nicht. Fand ich insofern auch ein bisschen schade an dem neuen Duke, dass der so ein bisschen dieses Schlauchige an sich hat und man wird quasi von Raum in den nächsten Raum geschoben und dann gehen immer alle Türen zu, man muss eine Gegnerwelle schlagen und dann geht ein Aufgang wieder auf und man kann wieder zum nächsten Raum gehen. Da hat mir das ursprüngliche Duke 3D besser gefallen, das war ein riesengroßer Level, man hat Waffen ohne Ende gehabt und der Level war voller Gegner besetzt und es war nur das Ziel quasi vom Startpunkt zum Ziel zu gelangen. Ob man da zwischendrin alles erkundet hat, ob man sich abseits der Hauptwege begeben hat, um dort bessere Waffen zu finden, das war dem Spieler überlassen. Aber fast alle von den damaligen Leveln ließen sich im Speedrun innerhalb von wenigen Minuten bewältigen. Aber es war jedem selber überlassen, will er da möglichst schnell durch oder möchte er viel Spaß haben, die Gegend erkunden und sich vielleicht mit besseren Waffen belohnen.
Ja, definitiv, der Duke Nukem Forever ist linearer als damals.
Hätte ich noch die Frage, weil ich es halt noch nicht gespielt habe, wie viele Waffen darf denn der Duke tragen? Weil
im Singleplayer mittlerweile 4.
4, okay. Der ist dann auch noch so ein Punkt, wo ich halt eben nicht weiß, also wenn man dann schon so ein Setting nimmt oder sagt, es ist der Duke oder jetzt auch nicht, kommen wir wieder zu der Frage, ob jetzt die Shooter, die ja alle dieses Neuere aufgreifen, dass man sagt, ob jetzt realistisch oder nicht, man hat die Wahl zwischen zwei Waffen oder man trägt immer zwei bei sich, muss eine fallen lassen, um wieder eine neue mitzunehmen, kann man jetzt genauso in einen Topf werfen wie die Frage mit Regeneration. Beim Duke haben sie es, glaube ich, noch, finde ich, ganz zumindest witzig gelöst oder stilvoll mit dem Ego-Meter, das ist halt eben das Ego vom Duke ist, weil es passt halt eben. Und in anderen Spielen, wir sagen immer in anderen Spielen, immer halt eben beim Namen, halt eben diese, ne, Call of Duty und diese Militärsachen, da werden einem irgendwie, wie es einem vermittelt wird, die Augen ausgeschossen und es spritzt Blut aus den Augen, bis man wieder klare Sicht hat, bis halt eben das Blut wieder weg ist und man ist ja okay, man ist wieder voll dabei. Und ja, ich weiß nicht, beim Duke ist es, oder sammelt man dann noch großartig was auf an Items, oder wie ist das da noch von der restlichen Spielmechanik, meine ich?
Es gibt Gadgets noch. Also es gibt nicht mehr so viele Gadgets wie damals, aber es gibt sie noch.
Ja, die Gadgets habe ich beim Durchlauf eigentlich weitestgehend ignoriert. Der Holo-Duke ist ganz nett. Das Bier und die Steroide habe ich eigentlich weitestgehend ignoriert. Gut, im Vergleich zum Duke muss man sagen, bei dem alten Duke 3D hatte man 8, 9, 10 Waffen. Jetzt aktuell muss man fairerweise sagen, man kann 4 Waffen tragen, plus man hat immer Zugriff auf die Pipe Bombs und die Trip Mines, also insgesamt sind es eigentlich schon 6 Waffen. Wünschenswert wäre noch, was auch einige Fans sich in Foren wünschen, dass man immer den Melee-Angriff hat, also quasi den Fußtritt oder halt den Faustschlag. Insofern wären wir schon bei 7, also fast im Umfang vom ursprünglichen Spiel damals. Muss aber auch zu sagen, dass das Freischalten der 2 extra Waffen, also die Erweiterung von 2 auf 4 Waffen, die mit dem ersten Patch kamen, den Schwierigkeitsgrad etwas gesenkt haben. Weil man eben zum Beispiel für die Bossgegner mehr Waffen zur Verfügung hat, die denen Schaden machen können.
Ja klar, dass das die ganze Balance durcheinander wirft, war zu erwarten.
Also für mein Fazit, klar, ich habe nicht gerne 14 Jahre gewartet, ich musste sie aber warten. Ich war froh, als ich das fertige Spiel endlich hatte. Mir hat es Spaß gemacht. Klar, es war nach Luft nach oben. Nachdem ich jetzt auch positiv von Borderlands überrascht war, hoffe ich doch, dass, nachdem das alles in den Händen von Gearbox ist, für den nächsten Teil, alles noch ein bisschen besser wird.
Dana, du hast den ganzen Podcast nur so wenig gesagt. Erzähl doch mal was.
Ja, ich weiß nicht, ich kann damit jetzt gar nicht so arg mithalten. So Deus Ex und der Duke und ich weiß nicht, das Aktuellste, was ich eigentlich gespielt hatte, war halt Fable 3 für den PC, also von Mai.
Da haben sich auch viele beschwert über meine Wertung mit 8,5.
Ja, aber das ist
ich sehe da so ein roter Faden.
So, du meinst so ein Glitzerpfad? Ja, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, warum Leute dieses Spiel so arg schlecht finden. Also ich meine, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, okay, er hätte jetzt keine 8,5 gegeben, er hätte 7,5 oder von mir aus ist 6 gegeben oder so. Aber ich fand das Spiel gut. Ich verstehe die Kritikpunkte der anderen nicht so ganz.
Ja, die Kritikpunkte waren zum einen, dass es einfach zu leicht ist. Also, gehen wir anders daran. Die Kritikpunkte bezogen sich einfach darauf, dass das Spiel sich nicht an die Hardcore-Gamer richtet, also nicht an die Core-Gamer. Das ist ein Spiel für ein einsteigerfreundliches Spiel. Mit dem Glitzerpfad, wo du immer weißt, wohin du gehst, die Kämpfe sind relativ einfach, selbst im schwersten Schwierigkeitsgrad. Die Welt ist schön bunt, heimelig und die Städte sind sehr gut belebt. Du kannst mit jedem Bewohner interagieren und so und heiraten sogar, Freundschaften schließen und so. Das ist ja, vielleicht haben die Hardcore-Rollenspieler da einfach andere Vorstellungen.
Aber ich weiß nicht, ich würde Fable 3 auch gar nicht als Rollenspiel bezeichnen. Das ist ja eigentlich mehr ein Action-Adventure so gesehen. Und ich meine, warum warum diesen Kritikpunkt anbringen, es wäre zu leicht, beziehungsweise es richtet sich eben nicht an diese Hardcore-Gamer, wenn es das nie vorhatte. Ich meine, das Spiel war nie dafür ausgelegt, dass es so, oh, übelst schwierig und total fordernd und was weiß ich. Ja, das Spiel war ziemlich einfach, aber darum ging es auch gar nicht. Und ich denke, das war damit auch, wie gesagt, das war nicht das Ziel davon. Es war ja eigentlich eher so nach dem Motto, dass sich jeder eben, wie du schon gesagt hast, ne, gut einfinden kann, dass es jeder im Prinzip spielen kann, aber dass man auch nicht so arg aufgehalten wird, sagen wir mal, von Frustmomenten oder so. Man findet sich in die Spielwelt ein, man genießt die Spielwelt und das ist eigentlich so, würde ich sagen, das Hauptding.
Ja, es simuliert eine ganz nette Welt, in der man sich gerne aufhält, in dem Moment.
Die ganze Fable-Reihe ist eine Reihe, die mich schon seit langem interessiert. Ich habe sie, wie so vieles, auch wieder nicht angespielt.
Schämt dich.
Die Liste ist so lang an Spielen. Was ich aber unheimlich interessant an Fable finde, ist eben die Möglichkeit, diese Einflüsse zu haben auf sich und auf die Umwelt. Also war doch diese gut-böse-Geschichte. Und ja, das wollten sie ja im dritten Teil jetzt nochmal steigern. Und stimmt das dann? Ist das ein Reiz? Kann das ein Grund sein, ein Kaufgrund sein für Fable, auch wenn es vielleicht andere Schwächen hat? Also macht sich diese potenzielle Freiheit wirklich bemerkbar?
Ja, also du hast eigentlich immer wieder Möglichkeiten zu entscheiden, bist du gut, bist du böse. Also das war ja, wie gesagt, schon bei Fable 1 so, aber wobei ich es bei Fable 1 gar nicht so arg fand. Ich finde, da musstest du schon ein bisschen abseits vom, ich sag mal, von der Main Quest spielen, um das wirklich ausleben zu können, zu sagen, ich bin gut oder ich bin böse.
Und musstest im Prinzip auch jeden abschlachten.
Ja, also du musstest, deswegen meine ich, du musstest dich ein bisschen außerhalb bewegen. Das heißt, du bist, keine Ahnung, durch Oakvale gerannt und hast die Leute einfach alle abgeschlachtet. Weil du es halt konntest, weil du fucking mighty warst, ja. Und in Fable 3 ist es halt mehr. Du hast sehr viele, also gut, am Anfang vielleicht gar nicht so arg, aber ne, gegen hinten hin ist es dann schon so, dass du oft in Dialogen bist oder so, wo du Dinge entscheiden kannst oder einfach, ja, es ist auch schön, dass du siehst, wie es sich auf deinen Charakter auswirkt. Am Anfang merkst du es gar nicht so und irgendwann guckst du deinen Charakter und denkst so, Moment mal, irgendwie sieht der jetzt anders aus, was hat die da im Gesicht? Also meine war irgendwann, die hatte weiße Verzierungen im Gesicht gehabt, weil sie so unglaublich gut war und ich hab gut und böse durchgespielt. Und gerade beim Bösen merkst du es dann schon arg. Also wenn du durch eine Stadt läufst, die Leute beschimpfen dich, die haben Angst vor dir. Es gibt auch viele, die laufen vor dir weg oder so, ne, wenn du böse bist. Und du hast auch andere Interaktionsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn du gut bist, dann kannst du sagen, du hältst mit den Personen Händchen. Das heißt, du nimmst die am Arm und ne, läufst mit denen irgendwo hin. Und die sind dann auch so ganz freundlich von wegen, und wohin gehen wir denn und bla.
Und das hat auch einen spielerischen Mehrwert oder ist das ein Gimmick?
Es ist so eingebaut, dass du es verwenden kannst und ab und zu auch musst. Also es gibt oft so Quests, wo du dann Leute halt mit dir mitschleppen musst und bla bla bla. Also wo du jetzt zum Beispiel irgendein Kind aus irgendeiner Höhle rausretten, weil es so blöd war und da reingelaufen ist. Dann musst du es eben an die Hand nehmen und mit rausführen. So. Ja, und es gibt, wenn du zum Beispiel böse bist, dann kannst du auch die Leute dann dazu zwingen, dass sie da und da jetzt arbeiten sollen. Da gibt es so eine... Also da war vorher ein See und wenn du böse gespielt hast, dann ist da jetzt kein See mehr, sondern die versuchen da irgendwelche Rohstoffe abzubauen. Und dann kannst du die Leute zwingen, da zu arbeiten. Und dann ziehst du die. Und wenn die Angst vor dir haben, dann kannst du auch, wie gesagt, nicht mehr Händchen halten, sondern du ziehst sie, was ich eigentlich total cool finde, weil es sieht schon irgendwie ziemlich grob aus. Also.
Ja, aber das sind ja genau diese Kleinigkeiten, vielleicht die wir jetzt auch beim Duke positiv hervorgehoben haben, eben so diese kleinen, liebevollen Dinge, die es auch bei den potenziellen Core-Games nicht gibt. Ja. Also das macht es für mich eigentlich sehr reizvoll. Jetzt vielleicht eine Frage, die vielleicht mir ein anderer noch beantworten kann. Ich liebe ja Mass Effect über alles. Vielleicht da noch die Interaktionsmöglichkeiten im Vergleich zu Fable 3. Kann man das jemand beantworten?
Ja, Auswirkungen, also die Entscheidung bzw. Interaktion beruht zumindest im Mass Effect, was ich jetzt gespielt habe, den ersten Teil, sehr stark auf den Dialogen. Also das ist mein Eindruck. Die Entscheidungen trifft man eigentlich in den Dialogen. Mir fällt jetzt spontan nicht ein, dass man jetzt noch so von der Handlung jetzt im Spiel, dass man was jetzt kaputt macht oder jemanden erschießt, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Es wird also zu überwiegend, soweit ich mich noch zurückerinnere, in Dialogen halt festgelegt. Und man hat da aber auch diese klare Struktur. Vielleicht ist es das, was viele Leute bemängeln, halt eben, dann hat man endlich mal Kleinigkeiten in dem Spiel und dann finden Leute das irgendwie so zu sinnfrei oder finden da, wissen nicht, was das darin verloren hat. Im Mass Effect ist es eigentlich so, dass du bei den Dialogen immer absehen kannst von dem Punkt, wo eine Ausmalmöglichkeit steht, ob es eher guter Gesinnung ist, rechts oben auswählst in diesem Kreisding oder eher rechts unten und oder du deinen Charakter noch sagst, ich gebe den jetzt extra Punkte auf Charm, also dass er halt eben immer versucht, jemanden Gutes noch einzureden oder halt eben bedroht, dass er sagt, ich hole mir das dadurch, dass ich böse bin oder dem drohe, ihn jetzt zu erschießen etc.
Du bist halt ein Fable einfach in diese wirklich liebevoll gestaltet und auch lebendig. Also die Städte, jetzt, wenn wir jetzt den Vergleich wieder zurückziehen zu Deus Ex, sind in Fable wirklich wesentlich lebendiger. Auch hier gibt's den ein oder anderen Klon, klar. Aber sie laufen durch die Gegend, haben ihren Tagesablauf und alles. Also, und dann läufst du da durch die Gegend. Klar, ist ein bisschen schade, dass es nicht eine zusammenhängende Welt ist, sondern dass du immer von Punkt zu Punkt springst. Aber du läufst durch die Gegend, siehst die Details, kannst, dein blöder Hund läuft immer durch die Gegend, kläfft und will, dass du da irgendwo aufgräbst und so. Ich habe damals einen Test geschrieben gehabt, dass die meisten Negativpunkte schlicht auf bewusste Designentscheidungen der Entwickler beruhen. Also was das Spiel probiert, macht es fast durchweg und auf hohem Niveau gut. Deswegen kann man ihm eigentlich nur Vorwurf machen, wenn man mit den falschen Vorstellungen im Prinzip dran geht.
Also ich denke, wenn du ein Fan von Details bist, von liebevollen Kleinigkeiten, die eingebaut werden, dann bist du mit Fable sowas von gut bedient, weil ich finde, Fable basiert auf kleinen Details, auf kleinen, ganz kleinen Dingen, die es einfach schön machen, die es atmosphärisch machen. Du fühlst dich so richtig schön mittendrin, du hast ein richtig schönes Spielgefühl. Das ist halt, deswegen denke ich auch, dass es dass so viele das Spiel kritisieren, weil sie einfach das nicht gewohnt sind, weil sie damit nichts anfangen können. Wie gesagt, wir haben vorhin schon so oft genannt, die lassen sich von einem plumpen Call of Duty berieseln und haben kein Gefühl mehr für Spiele. Und wie gesagt, Fable ist nicht so von wegen, oh, ich will dich jetzt übelst fordern und du musst übelst gut kämpfen können und was weiß ich. Es ist einfach, dass du dich in diese Spielwelt reindenkst. Das ist eigentlich das, was ich an Spielen schätze, dieses mal in was anderes eintauchen können. Und das kannst du da unglaublich gut. Es gibt nur einen großen Kritikpunkt, den ich an Fable 3 speziell habe, ist, ich finde, die Musik ist unheimlich untergegangen. Das finde ich schade, weil Fable 1 hat meiner Meinung nach echt einen der besten Soundtracks, die ich je gehört habe. Und ich liebe diesen Soundtrack über alles. Und bei Fable 3 war es irgendwie so, ich musste die Musik komplett hochschrauben und die Soundeffekte extrem weit runter, damit ich irgendwas von der Musik mitbekommen habe. Die war so leise im Hintergrund. Ich habe erst irgendwann später bemerkt, dass da überhaupt Musik war. Ich dachte so, ey, irgendwie ist ein bisschen still, ne? Ah ja, da ist ja Musik. Und mein Gut, was Christoph gesagt hat, der Hund, ja, der nervt manchmal, das stimmt schon. Weil, wie gesagt, du läufst halt durch die Gegend und ja,
wenn es eine Katze wäre, wäre es wieder besser, ne, Christoph?
Die Katze würde nicht die ganze Zeit kläffen.
Ja, das stimmt. Aber andererseits fand ich es eigentlich, na gut, wenn er öfter mal das Maul gehalten hätte, aber an sich war das eigentlich eine schöne Sache, dass du dich nicht so alleine fühlst. Aber weißt du, es ist ja oft so in Spielen, du rennst ganz alleine durch die Gegend und irgendwann hast du das Gefühl, so ein bisschen zu vereinsamen, sag ich mal. Hast aber immer so deinen kleinen Hund dabei und der hilft dir auch so ein kleines bisschen in Kämpfen und so. Das fand ich eigentlich ganz schön.
Das ist, glaube ich, nämlich auch mein Eindruck. Ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, dass Fable kein Spiel für Core-Gamer ist. Ich würde einfach nur sagen, es bedient eine andere Klientel an Core-Gamern. Also vielleicht muss man unterscheiden, zwei Stilrichtungen. Einerseits die Core-Games, die eine Hardcore-Spielmechanik haben, mit ultra-komplexem Skilltree und Kampfsystem. Und dann vielleicht die andere Seite an Core-Games, die vielleicht zwar einsteigerfreundlich sind, aber die einfach die Inszenierung, die Atmosphäre, die Stimmigkeit der Welt Hardcore-mäßiger umsetzen, auch wenn es sich lustig klingt.
In die zweite Kategorie würde ich nämlich auf Mass Effect stecken.
Genau, ganz genau. Ja, aber kann man diese zwei Core-Ansichten nicht irgendwie vereinen? Also, ich meine, Fable klingt jetzt von der Interaktivität für mich eigentlich ganz interessant. Ich habe es noch nie gespielt. Andererseits, Stichpunkt Schwierigkeit. Also ich finde Spiele, die mich unterfordern und permanent unterfordern, die langweilen mich relativ schnell. Und dann hilft mir auch sowas wie Interaktivität nicht mehr viel, wenn ich ständig in einer Art God-Mode in irgendeiner Welt unterwegs bin und mir nichts anhaben kann. Hätte man da als Spielentwickler nicht mit relativ wenig Aufwand das mit mehreren Schwierigkeitsgraden oder mit fordernden Schwierigkeitsgraden ausstatten können, um es einfach ein bisschen spielerischer, ein bisschen schwerer, anspruchsvoller zu machen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass Fable einen permanent unterfordert. Es ist relativ einfach. Also es ist jetzt nicht so, oh fuck, ich sterbe echt alle 2 Minuten. Es ist halt so, dass du, wie sagt man das? Also es ist im Prinzip nicht arg schwer, aber du hast trotzdem halt deine Momente, wo du sagst, okay, wow, jetzt kommen gerade echt ziemlich viele Gegner und du musst dich irgendwie arrangieren. Also das Kämpfen ist halt anders. Man kann nicht sagen, es dauert übelst lang, bis ich einen Down habe oder so. Es sind einfach immer so arg viele.
Es gibt einfach einen Flow in Fable. Du bleibst nirgendwo wirklich hängen einfach. Also du hast nicht die Situation, dass du jetzt einen Bossgegner kommst, wo du dann erstmal 30 Mal stirbst, bevor du fertig bist, so ungefähr. Aber das ist jetzt, ich hatte jetzt nicht beim Spielen das Gefühl, dass ich einfach nur klicke und dann schaffe ich's. Also so ist es nicht, meiner Meinung nach. Und es gibt ja auch im PC jetzt zusätzlich noch diesen Hardcore-Modus, wo es nochmal ein bisschen schwieriger ist, aber ich habe es tatsächlich auf normal gespielt, auch einfach. Ich fand mich unterhalten, einfach diese.
Das ist halt der Hauptaspekt. Fable, also zu kämpfen in Fable macht einfach Spaß. Ich meine, du hast, wie gesagt, im Fable 3 hast du deine Wahl, du kannst Schwertkampf hochskillen, du kannst mit Schusswaffen arbeiten, also so ein Gewehr und eine Pistole hast du und eben die Magie. Und es macht einfach Spaß. Also gerade auch Schwertkampf, also am Anfang wollte ich es halt auf Magie spielen, weil ich das in Fable 1 ziemlich gern gemacht habe. Aber ich finde, der Schwertkampf hat extrem viel Spaß gemacht, weil eigentlich hat das auch dann ganz gut dargestellt, was Molyneux eigentlich gemeint hatte. Er sagte ja, er möchte eben, dass sich der Spieler mächtig fühlt. Also, dass er das Gefühl hat, er ist eine mächtige Person und bla bla bla. Weil beim Schwertkampf hast du manchmal also so Slow-Motion-Sachen drin, die dann echt sau cool aussehen. Und da fühlst du dich einfach, wie Christoph gesagt hat, du fühlst dich unterhalten. Es macht halt Spaß. Und so ist ja das Spiel auch ausgelegt. Du kannst dich schön reinfinden. Du bist in dieser Spielewelt drin. Du hast richtig schöne Nebenquests, meiner Meinung nach. Also, ich hatte echt ein paar, wo ich echt dachte, wow, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Das war echt innovativ. Und wie gesagt, kämpfen macht halt einfach Spaß.
Aber ich denke, da gibt es ja auch Spiele, oder was dann auch wieder merkwürdig ist bei Spielen, die, ich habe jetzt Bulletstorm nicht gespielt, jetzt weiß ich halt eben nicht, wie sehr man gefordert ist, von dem, was ich gesehen habe, von den Videos, und hat auch viel mit der Präsentation, wie präsentiert sich ein Spiel zu tun, so wie der Duke, sage ich mal, halt eben der Macho ist, der Obercoolste und einfach alles plättet, was in den Weg kommt. Also war so mein Eindruck in Bulletstorm, also das ist ein Spiel ist, das ausgelegt ist, wie gesagt, jetzt von Videos etc., Gameplay, man rennt da durch und ballert alles nieder und da kann kommen, wer will, und es ist so ausgelegt, mein Eindruck, Gegner halt eben fertig zu machen auf coole Art und Weise, und es unterhält. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand hingegangen ist, jetzt bei dem Genre, ob es jetzt, weil es jetzt ein Shooter ist oder nicht, und dann gesagt hätte, das Spiel ist jetzt zu einfach, weil da renne ich durch, weil er alles nieder. Man ist ja unterhalten, und nur weil jetzt Fable Anleihen von Rollenspiel hat, also Rollenspielelemente, eigentlich sich ja, ich habe ja zugeschaut hin und wieder, sich eigentlich wie ein Action-Adventure spielt, dass man da hingeht und sagt, das Spiel ist, weil es hier und da in dem Genre verankert ist, muss es mich mehr fordern. Obwohl es mich unterhält. Also grundsätzlich, wenn mich ein Spiel unterhält, ich weiß nicht, also ob es dann der Punkt, dass man in Kämpfen sich nicht mal irgendwie unterlegen fühlt oder kurz vorm Abnippeln ist, dass das dazugehören muss, damit ein Spiel gut, unterhaltsam, was auch immer ist.
Vor allem gerade gegen später hat man ja schon ein paar Gegner, die einen schon ein bisschen fordern. Also wo man echt sagen muss, okay, hier kann ich nicht so und so kämpfen, hier muss ich besser aufpassen. Zum Beispiel gegen später kommen die Balverine. Und das ist auch so eine Sache mit dem Design. Die haben mir echt Angst gemacht, das muss ich zugeben. Vielleicht bin ich auch einfach nur eine kleine Muschi, aber die haben mir Angst gemacht. Im Gegensatz zum ersten Teil, da waren die nicht so gruselig. Egal, auf jeden Fall sind die zum Beispiel wesentlich fordernder. Du musst da echt aufpassen, wie du kämpfst, du musst viel ausweichen und so. Und ja, aber wie gesagt, Fable ist nicht darauf ausgelegt, unglaublich schwer zu sein. Deswegen muss es das auch nicht sein. Und wenn ich diese Erwartung an ein Spiel habe, dann brauche ich es auch einfach nicht spielen und dann im Nachhinein sagen, das war voll einfach. Ja, es sollte ja auch nicht schwer sein, dann kann ich diese Erwartung nicht stellen. Ich kann mich nicht über etwas beschweren, was das Spiel nie versucht hat zu sein.
Jetzt haben wir ja schon Bulletstorm erwähnt, Timo. Was hast du denn dazu zu sagen?
Ja, das ist schon mal sau unfair, weil ich mich die ganze Zeit jetzt auf Splinter Cell Conviction vorbereitet habe. Und jetzt kommt doch Bulletstorm. Ja, Bulletstorm. Ich habe tatsächlich Bulletstorm als letztes durchgespielt. Und ja, ich muss jetzt schon wieder bestätigen, was du gesagt hast. Es hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Auf eine ganz neue Art und Weise. Man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, das ist furchtbar plump. Du rennst tatsächlich nur durch die Schlauchlevels, das kommt noch dazu. Trittst dich, schlägst dich, keine Ahnung, was du noch so alles machst, durch die Gegnerhorden durch. Immer möglichst kreativ. Aber genau das ist auch das Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel. Das gab es in der Form noch nie. Und deswegen hat es mich auch sehr gut unterhalten. Ne? Also es gibt ja, was weiß ich, über 100 verschiedene Möglichkeiten, die Gegner auseinanderzunehmen, auch wieder in Achievement-Form. Also es gibt da bestimmt Leute, die hängen da Wochen, Monate dran, bis sie auch die letzte Möglichkeit entdeckt haben, einen Gegner über den Jordan zu schicken. Das hat mich nicht gereizt, ich habe es durchgespielt und nach den 6 bis 8 Stunden war dann auch Schluss. Und ich werde mich jetzt auch nicht bemühen, noch mehr Achievements zu sammeln. Aber ja, ansonsten, es macht eigentlich für das Genre, für das heutige Shooter-Genre macht es alles richtig, hat eine sehr schöne Technik. Die Geschichte ist zweckmäßig, hat sehr kantige Charaktere, was ich mag. Soundkulisse ist klasse, wir hatten es eben vom Soundtrack von Fable 1, das so toll ist. Der Soundtrack von Bulletstorm ist der Hammer, der hätte 1A in irgendeinem Hollywood-Blockbuster sein können. Richtig, richtig große Klasse. Ja, es hat einfach alles gepasst. Ich habe mich nicht gelangweilt gefühlt und das ist vielleicht auch immer der beste Beweis dafür, dass mich ein Spiel unterhält. Normalerweise spiele ich ein Spiel, eine Stunde, dann gehe ich raus, am nächsten Tag mache ich eine halbe Stunde, Stunde weiter und Bulletstorm habe ich eigentlich in 1-2 Tagen durchgespielt. Obwohl es eigentlich immer das Gleiche ist. Aber eben durch das Originelle und durch das stimmige Gesamtpaket hat es mich doch sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, also ich habe Bulletstorm auch gespielt und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich bin nicht durch. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich wirklich bin, aber wenn die 6 bis 8 Stunden stimmen, bin ich wohl schon so gut wie durch. Und ich muss sagen, mich unterhält es mittlerweile nicht mehr, weil irgendwie wird es mit diesen Skillshots irgendwann auch alt und durchlaufen und die Gegner normal erschießen ist einfach langweilig und total sinnlos. Das braucht man nicht machen, das hat keinen Anspruch. Das ist
dann wäre es ja ein Call of Duty quasi.
Ja, nur viel einfacher. Und das Skillshot-Sammeln hat mich ziemlich schnell gelangweilt. Irgendwann bist du nur noch drauf fixiert, wie kann ich jetzt diesen einen Skillshot, den ich jetzt machen will, weil ich gerade diese Waffe gefunden habe, wie kann ich den jetzt irgendwie anbringen, damit ich das schaffe? Und ja, und die werden da irgendwann auch so abstrus und schwierig, dass es irgendwann mir keinen Spaß mehr gemacht hat, da nur noch nachzuhetzen.
Was mich an Bulletstorm tatsächlich ein bisschen mehr gestört hat, als die Tatsache, dass halt wirklich später mit den Skillshots doch irgendwie repetitiv und langweilig wird wie ein Space Marine. Beispielsweise. Das Spiel ist ja von People Can Fly. Die haben ja schon Painkiller gemacht und Bulletstorm geht ja schon ungefähr in diese Richtung Spaß-Shooter. Und da passt mir tatsächlich die Story ist mir von Bulletstorm schon fast zu ernst für dieses Genre.
Welche ernste Story denn?
Ja, also sie ist letztlich natürlich zweckmäßig, aber ich kann schon verstehen, was der Christoph sagt. Also die Hintergründe sind jetzt vielleicht nicht ganz so stumpfsinnig wie in anderen 0815-Shootern, sagen wir es mal so, aber stört nicht. Also es muss nicht zwangsläufig eine plumpe Story dabei sein, um einen Shooter zum Shooter zu machen. Das kann auch durchaus ein bisschen tiefgründiger sein.
Ja, definitiv. Ich bin halt mit der Erwartungshandlung drangegangen, dass es ein Painkiller 2 wird im Prinzip. Deswegen hat mich die Story in dem Moment halt ein Stück weit gestört. Ich meine, sie hat mich nicht vom Spielen abgehalten, so ist es nicht. Also ich hatte meinen Spaß bis zum Ende. Aber wenn es so sich auch mit so einem Augenzwinkern quasi nicht so ganz ernst genommen hätte, hätte ich vielleicht sogar einen Tick mehr Spaß gehabt. Weil die Skillshots an sich sind ja so absolut idiotisch schon.
Ja, das ist klasse. Also es hat schon so diesen politisch inkorrekten Hauch, den ich so schätze. Ich weiß jetzt nicht, ob man Painkiller mit Bulletstorm vergleichen soll oder darf oder kann. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Aber ich finde, Bulletstorm ist jetzt gar nicht so viel anders wie Painkiller. Ich meine, das Tempo ist wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Die Gegnerhorden sind auch nicht der Summe da, auch wenn es trotzdem sehr viele sind. Aber vielleicht ist Bullet Zombie mit seiner Kreativität beim Töten wirklich die nächste Evolutionsstufe vom Painkiller. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber so die wahnsinnige Abwechslung beim Painkiller hat das doch auch. Ne? Wobei ich damals furchtbar fasziniert war, dass man Gegner mit einem Pfahl in die Wand schießen kann. Das war da, das habe ich das erste Mal da gesehen.
Das wollte ich gerade anbringen, das habe ich tatsächlich bei Bulletstorm absolut vermisst, diese
ja, ich glaube auch der erste Level von Painkiller ist der allerbeste, diese Geisterstadt oder was, das ist toll. Das ist, ja, wenn man es vergleichen mag, gut, das wird sich wahrscheinlich das Lager spalten in Painkiller und in Bulletstorm-Liebhaber. Ob man es machen soll, sei mal dahingestellt. Trotzdem, Bulletstorm, guter bis sehr guter Shooter. Man muss sich natürlich ein bisschen dafür begeistern können, seine Kreativität herauszufordern. Ansonsten bleibt nämlich tatsächlich nur ein Eisenbahn-Shooter, der dann vielleicht auch, na, ich will gar nicht sagen zu leicht ist, ich bin ein paar Mal gestorben, aber der halt wirklich plump ist.
Also am Anfang hat mir das auch Spaß gemacht, so wollte ich das jetzt auch nicht sagen. Ich finde es auch nicht schlecht. Ich mag Bulletstorm schon. Und naja, also gestorben bin ich nur, wenn ich irgendwelche abgedrehten Skillshots versucht habe durchzuziehen und dann dabei halt ziemlich unvorsichtig vorgegangen bin.
Ich habe es auch, glaube ich, gleich auf der zweithöchstes Hardcore oder so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, auf was ich spiele, kann ich nicht sagen. Und ich fand auch wahnsinnig kreativ, finde ich es auch nicht, weil... Also ich gehe da immer vor, dass ich mir die Liste anschaue, ich schaue mir den Skillshot an und dann versuche ich den zu machen. Das hat jetzt mit Kreativität für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Ja gut, das ist natürlich auch nicht ganz Sinn der Sache, dass du so vorgehst.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit tötest du wirklich ein bisschen Spielspaß auch ab. Ich habe mir das gleich abgewöhnt, in diese Liste reinzugucken, auch wenn sie sich natürlich immer aufdrängt. Vielleicht wäre es aber tatsächlich besser gewesen, diese Liste erst nach dem ersten Durchspielen einzuführen und dann vielleicht zusätzlich, gibt es ja sogar die Zusatzlevels, und dass man dann in diesen nachträglichen Zusatzlevels nochmal die Achievements vervollständigen kann.
Ja, dafür bin ich dann halt doch zu sehr die Achievement-Hure und die der Completion-Fetisch ist, keine Ahnung. Ja, da will ich dann auch alle Skillshots in jeder Kategorie direkt abhaken.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat und ihr den einen oder anderen Spieletipp herausbekommen habt. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen.